SRF 1.
Hab 1, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Rumäniens Regierungschef im Visier der Korruptionsjäger. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eröffnet. Fröhliche junge Leute mit dem Glimmstängel im Mund will der Bundesrat in der Werbung nicht mehr sehen. Er hält am Verbot für Tabakwerbung fest, trotz Kritik. In Kanada beginnt die Fußball-WM der Frauen und alle reden nur über ein Thema, den Korruptionsskandal bei der FIFA. Und wer ist der Mann, der Burundi an den Rand des Abgrunds getrieben hat?
Er redet Alltag mit Gott und Gott redet offenbar auch mit ihm. Und im irdischen Alltag ist er Fußballbegeistert. Er besitzt einen eigenen Fußballclub mit dem sinnigen Namen Halleluja und verbringt eben offenbar mehr Zeit auf dem Fußballplatz als in seinem Büro.
Sagt Afrika-Korrespondent Patrick Wülser. Er ist unser Gast im Tagesgespräch um 1. Im Studio sind Brigitte Kramer und Thomas Fuchs.
Gegen den rumänischen Regierungschef Victor Ponta ist eine Strafuntersuchung eingeleitet worden. Die rumänische Antikorruptionsbehörde wirft ihm vor, während seiner früheren Tätigkeit als Anwalt Akten gefälscht und Geld gewaschen zu haben und an Steuerhinterziehung beteiligt gewesen zu sein. Ponta sei in Begleitung seines Anwalts bei der Antikorruptionsbehörde erschienen, berichteten lokale Medien. Ponta sagte vor Journalisten, er sei als normale Person erschienen. Eine Aussage habe er nicht gemacht. Der Sozialdemokrat ist seit 2012 Premierminister. In dieser Funktion wirft ihm die Behörde Interessenskonflikte vor. Zigarettenwerbung in Zeitungen, im Kino und auf Plakaten im öffentlichen Raum soll verboten werden. Der Bundesrat hält an diesem Vorschlag fest. Der Bundesrat verspricht sich von den Tabakwerbeverboten einen besseren Jugendschutz. Wirtschaftsverbände und bürgerliche Parteien kritisieren die geplanten Verbote als Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit. Entscheiden wird nun das Parlament. Als erster Kanton erlaubt es Zürich, dass Apothekerinnen und Apotheker gewisse Impfungen vornehmen können. Ab dem Herbst dürften ausgebildete Apothekerinnen und Apotheker gegen Grippe impfen und gegen die von Zecken übertragene Frühsommer-Meningo-Enzephalitis. Impfen lassen dürfen sich nur gesunde Personen ab 16 Jahren. Der Zürcher Regierungsrat schreibt, das neue Angebot könne dazu beitragen, die Impfungsrate zu erhöhen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat einen Rechtsstreit beendet über passive Sterbehilfe für einen vom Hals abwärts gelähmten Koma-Patienten. Die Richter in Straßburg entschieden, dass die künstliche Ernährung des Mannes eingestellt werden darf. In dem Fall ging es um einen 38-jährigen Franzosen, der seit einem Autounfall 2008 Tetraplegiker ist. Zudem liegt er im Wachkoma. Weil laut den Ärzten keine Aussicht auf Besserung bestand, wollten die Ehefrau und die Ärzte des Mannes die künstliche Ernährung einstellen. Die Eltern wehrten sich dagegen. Weil der Mann keine Patientenverfügung hatte, kam es zum Rechtsstreit. In Indien hat die Behörde für Nahrungsmittelsicherheit Nestlé die Produktion und den Verkauf seiner Instant-Nudeln verboten, wegen einer angeblich zu hohen Bleikonzentration. Der Lebensmittelkonzern müsse die Nudeln landesweit vom Markt nehmen und die Herstellung einstellen, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Nestlé seinerseits teilte mit, die Grenzwerte würden eingehalten, die Nudeln könnten bedenkenlos gegessen werden. China hat Vorwürfe aus den USA zurückgewiesen, es sei für den Hackerangriff auf die Personalverwaltung der US-Regierung verantwortlich. Die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua schrieb von einem weiteren Fall von Verleumdung aus Washington und wies auf die Internetspionage durch die USA hin, die sich auch gegen China gerichtet habe. Nach Angaben von US-Behörden haben Hacker möglicherweise die persönlichen Daten von bis zu 4 Millionen Staatsangestellten gestohlen. Betroffen seien aktuelle und ehemalige Angestellte. Südkorea hat über 1000 Schulen vorübergehend geschlossen wegen der Atemwegserkrankung MERS. Rund 1600 Menschen sind unter Quarantäne. In dieser Woche sind in Südkorea 4 Menschen an MERS gestorben. MERS ist vor 3 Jahren im Nahen Osten ausgebrochen. Über 400 Menschen starben dort an der Krankheit. Typische MERS-Symptome sind Fieber, Lungenentzündung und Nierenversagen. Das Wetter: heute und auch morgen scheint häufig die Sonne und es wird 29 bis 32 Grad heiß. Jeweils am Nachmittag entstehen in den Bergen Schauer und Gewitter. Am Abend wird es auch im Flachland örtlich nass.
Die rumänischen Korruptionsjäger gehen also aufs Ganze. Sie haben gegen Premierminister Victor Ponta eine Strafuntersuchung eröffnet. Ponta wurde heute Morgen offenbar schon verhört. Frage an unseren Korrespondenten Urs Bruderer. Es geht unter anderem um Geldwäscherei und Steuerhinterziehung. Was genau soll Ponta gemacht haben?
Ja, es ist offenbar eine lange Liste von Vorwürfen, die da rumschwirrt. Die Rede ist von 17 Gesetzesbrüchen. Da kommt auch Dokumentenfälschung vor oder Komplizenschaft, wie Sie gesagt haben, in Steuerhinterziehungsfällen und Geldwäsche. Im Wesentlichen gehen die Vorwürfe auf die Jahre 2007, 2008 zurück. Da war Ponta Partner in der Anwaltskanzlei von Dan Shova. Shova wiederum war später einer von Pontas Ministern. Die beiden sind dicke Freunde und gegen Shova ermittelt die Antikorruptionsbehörde schon lange, doch das Parlament in Rumänien hat die Strafverfolgung blockiert, hat seine Immunität und Shovas Immunität geschützt. Und jetzt legt die Staatsanwaltschaft offenbar einen Zacken zu und zielt auf den Premierminister. Und zwar auf einen Premierminister im Amt, das ist auch für Rumänien eine Premiere.
Dieser, also Victor Ponta, hat sich selber auch schon geäußert. Was sagt er denn?
Auf die Frage, ob er jetzt zurücktreten werde, wich er aus. Und sonst hat er eine Medienmitteilung veröffentlichen lassen, worin er sagt, dass er früher schon bewiesen habe, dass er an all diesen Dingen, die man Shova vorwerfe, nicht beteiligt gewesen sei. Er sagt, er habe da Beweise, die zeigen würden, dass er nicht beteiligt war. Im Übrigen stellt er sich in dieser Medienmitteilung auch als quasi das Opfer einer politisierten Justiz dar. Er sagt, das seien alles nur politische Intrigen der Opposition, die dagegen ihn laufen würden.
Wie gefährlich ist denn diese Geschichte für Ponta? Könnte sie ihn sein Amt kosten?
Ich glaube, sie kann ihn durchaus das Amt kosten. Soeben hat auch der rumänische Präsident Klaus Iohannis sich geäußert zum Fall und er hat gesagt, er finde, der Premierminister Ponta, der müsse jetzt zurücktreten. Das ginge nicht mit diesen Vorwürfen. Ein Premierminister sei nicht mehr tragbar. Es riecht also tatsächlich ein bisschen nach Showdown in Rumänien, denn schon seit Monaten verhärten sich ja in diesem Kampf um die Korruption, gegen die Korruption in Rumänien die Fronten. Die Regierung wirft der Justiz Parteilichkeit vor, schützt die Leute aus den eigenen Reihen vor Strafverfolgung, so gut es geht, und versucht auch die Kompetenzen der Strafverfolgungsbehörden zurückzutreiben. Hankerum gehen die Antikorruptionsbehörden unbeirrt weiter ihren Weg und schrecken jetzt offenbar eben sogar nicht davor zurück, gegen den Premierminister vorzugehen. Und man darf nicht vergessen, die Antikorruptionsbehörde ist in der Bevölkerung sehr beliebt. Also das ist schon eine sehr gefährliche Entwicklung für Ponta.
Danke für diese Einschätzungen. Das war Urs Bruderer, unser Osteuropa-Korrespondent. Und mit diesen Themen geht es hier im Rendezvous weiter. Galgenfrist um Galgenfrist. In Griechenland beobachten die Leute den Schuldenpoker ihrer Regierung mit einer gehörigen Portion Fatalismus. Auch der G7-Gipfel wird kaum ein Rezept finden gegen den IS. Das sagt Nigel Ingster, jahrelang Vizechef des britischen Auslandgeheimdienstes, hier bei uns. Dann das Revival einer totgesagten Faser.
Als wir angefangen haben, haben wir auch mit Textilern geredet und die haben uns ausgelacht und gesagt, jetzt wollt ihr etwas, das man vor 20, 30 Jahren runtergefahren hat, wieder hochfahren.
Im Emmental wird wieder Flachs angebaut, ganz nach alter Tradition. Und Bananenrezepte statt Politik. In Burundi herrscht bei der seriösen Information regelrecht Funkstille. Der Poker um Griechenlands Schulden geht weiter und der Einsatz wird immer höher. Der Internationale Währungsfonds gewährt der Regierung in Athen eine weitere Frist. Sie kann sämtliche Schulden Ende Monat auf einen Schlag begleichen. Eigentlich hätte Griechenland heute die ersten 300 Millionen Euro überweisen müssen. Die verbleibende Zeit will Griechenland für weitere Verhandlungen nutzen. Denn die Regierung um Premier Alexis Tsipras fordert bessere Bedingungen für weitere Hilfskredite. Griechenlands Premier Tsipras zeigt sich gegenüber den Europartnern also weiterhin unbeugsam. Ich habe die Journalistin Corinna Jessen in Athen gefragt, wie kommt das bei den Griechinnen und Griechen an?
Ich war gestern auf einer Veranstaltung der Regierungspartei Syriza, die jetzt überall im Land Bürgerdiskussionen unter dem Motto «Keinen Schritt zurück» organisiert. Dort haben Regierungsvertreter es wie eine heldenhafte Verweigerung dargestellt, dass die Rate an den IWF heute nicht gezahlt worden ist. Man lasse sich nicht erpressen, schon gar nicht mit den überzogenen Forderungen der Kreditgeber. Und da muss man allerdings sagen, sie sind ja tatsächlich in ihrem letzten Angebot mit sehr viel mehr Forderungen auf die Griechen zugekommen, als sie noch von der Vorgängerregierung hatten. Und bei vielen Griechen und Griechinnen, auch außerhalb der Parteibasis von Syriza, wird das als ein Versuch gesehen, Griechenland zu strangulieren. Und daher befürworten viele eine harte Haltung.
Und gibt es auch Kritiker, solche, die sagen, jetzt geht er zu weit?
Natürlich, also vor allem Wirtschaftswissenschaftler und Unternehmer sind außerordentlich besorgt darüber, dass dieser Konfrontationskurs zu einem endgültigen Bruch mit den Europäern führen könnte, mit unabsehbaren Folgen. Und ihre Kritik besteht vor allem auch darin, dass die Regierungsmitglieder vor allen Dingen der sogenannten linken Plattform so tun, als könnten sie die Folgen absehen und hätten einen Alternativplan für das Land, sollte es aus dem Euro ausscheiden. Diese Kritiker beschwören jetzt noch einmal aufs Eindringlichste, dass eine Zukunft außerhalb des Euros oder gar außerhalb Europas eine Katastrophe für das Land wäre.
Eben, die Zukunft Griechenlands bleibt in der Schwebe. Griechenlands Kassen sind leer. Wie gehen denn die Menschen auf der Straße, in den Städten mit dieser Unsicherheit, mit diesen ständigen Verzögerungen um?
Also viele Menschen sind inzwischen schon fast fatalistisch. Ich kenne viele, die gar keine Nachrichten mehr hören oder lesen, die sagen, es kommt ja doch, wie es kommt und was soll ich da machen? Und immer wieder eben auch die fatale Meinung, schlimmer kann es ja gar nicht mehr werden. Und dennoch, eine jüngste Umfrage zeigt, dass 75% der Griechen im Euro bleiben wollen, die Hälfte auch um den Preis neuer Sparmaßnahmen. Vor allem aber auf die reale Wirtschaft, auf die Unternehmer, wirkt sich diese Unsicherheit katastrophal aus. Die Wirtschaft ist wieder in eine Rezession geschlittert, nachdem es ja schon wieder leicht bergauf ging. Und das bedeutet natürlich wiederum, dass Griechenland noch mehr Geld von außen benötigen wird und damit noch mehr neue Sparmaßnahmen, damit es wieder bergauf gehen kann.
Sagt Corinna Jessen, sie ist Journalistin in Athen. Die Frauenfußball-WM, die morgen in Kanada beginnt, ist das erste FIFA-Turnier nach der Korruptionsaffäre. Generalsekretär Jérôme Valcke, der auch unter Korruptionsverdacht steht, hat seinen Besuch in Kanada abgesagt. Und FIFA-Präsident Josef Blatter hält sich vorerst in der Schweiz still. An der Eröffnungsmedienkonferenz des Turniers war der Frauenfußball deshalb nur Nebensache. Aus Vancouver, Rachel Müritz.
Der Presseraum im Westin Bayshore Hotel in Vancouver war gestoßen voll, als die Turnierdelegation der FIFA Platz nahm. Die Mediensprecherin versuchte sogleich, das Thema vorzugeben. Man habe die Ereignisse in Zürich mitverfolgt, werde aber hier nur Fragen zum Turnier beantworten.
The fact that the situation at FIFA HQ in Zurich has been well reported these last days and that we are here to answer questions, discuss on the tournament. Thank you for your understanding.
Doch die Journalisten dachten nicht daran, sich an diese Vorgabe zu halten.
In these troubled times for FIFA, I think the question is legitimate. Did Canada pay bribes to get host this World Cup?
Turnierdirektor Victor Montagliani wurde gefragt, ob er bei der Frauen-WM-Vergabe nach Kanada Bestechungsgelder bezahlt habe.
Auf keinen Fall. Wir waren am Ende das einzige Land, das sich beworben hatte. Es gab noch andere Interessenten, aber die haben die Bewerbung nicht durchgezogen. Also auf keinen Fall.
Auf die Frage, ob der FIFA-Skandal dem Turnier nun schade, meinte er.
Ich finde es positiv, dass das erste Turnier nach dem Skandal die Frauen-WM ist, weil der Frauenfußball eine sehr reine Art des Fußballs ist. Der Frauenfußball kann die dunklen Wolken, die über dem Fußball hängen, vielleicht überstrahlen. Sie können es Ironie des Schicksals nennen, aber ich danke dafür, dass es die Frauen-WM ist, die jetzt stattfindet, nachdem das Spiel vielleicht etwas sein moralisches Bewusstsein verloren hat.
Mit Tatjana Hani saß auch eine Schweizerin am Rednerpult. Sie ist die Verantwortliche für Frauenfußball bei der FIFA. Hani stand kaum im Fokus. Frauenfußball interessierte nur am Rande. Schließlich wurde sie gefragt, ob sie nun darauf hoffe, dass mehr Frauen Führungspositionen im Fußballverband einnehmen könnten, jetzt, da es an der Spitze der FIFA einige Wechsel geben werde.
Egal, was jetzt passiert ist, es braucht immer mehr Frauen, sei es in der Politik, in der Wirtschaft oder eben in Sportorganisationen. Fußball scheint eines der schwierigsten Pflaster zu sein, aber mit der Entwicklung der steigenden Qualität des Frauenfußballs sowie den Änderungen in der Gesellschaft wird es mehr Frauen in den Führungsgremien geben. Es braucht auch mehr Frauen und nicht nur im Frauenfußball, sondern im Fußball allgemein.
Im Gegensatz zu den FIFA-Verantwortlichen ist der Korruptionsskandal bei den Mannschaften weit weg. Die Spielerinnen konzentrieren sich auf das Turnier. Das sieht man beispielsweise auch im Training der Schweizerinnen. Was in der Führungsetage der FIFA passiert, hat auf ihre WM-Vorbereitung keinen Einfluss. Die Berichterstattung über den Frauenfußball aber wird im Moment überschattet von den Ereignissen in Zürich. Und dem Drang nach Aufklärung können sich auch die Turnierverantwortlichen nicht entziehen.
Der Bericht von Rachel Mürit aus Vancouver. Das erste Spiel der Schweizerinnen ist dann am nächsten Dienstagmorgen in der Früh. SRF 2 überträgt das Spiel gegen Japan live ab 4 Uhr. Sie hören Rendezvous in 14 Minuten ist es 1. Wenn heute von Terrorismus geredet wird, dann sind praktisch immer die Terroristen des Islamischen Staates IS gemeint. Der Terror des IS wird auch eines der großen Themen sein am G7-Gipfel, der am Sonntag in Oberbayern beginnt. Das Thema ist schwierig. Bis jetzt konnten die IS-Terroristen nicht aufgehalten werden. Im Gegenteil. Warum findet sich kein Rezept gegen die islamistische Terrormiliz? Fredrik Steiger hat darüber mit Nigel Ingster gesprochen. Dieser war viele Jahre Vizechef des britischen Auslandgeheimdienstes MI6.
Nigel Ingster ist kein Besserwisser. Der frühere Chefspion und heutige Terrorismusexperte beim britischen Strategieinstitut IISS hält sich zurück mit Kritik an Amerikanern, Golfarabern oder Iranern, die allesamt mit dem Islamischen Staat nicht fertig werden. Aber Ingster ist überzeugt, auch auf dem bevorstehenden G7-Gipfel werden alle ratlos sein. Schlicht und einfach, weil das Problem gewaltig ist und außerdem völlig neu. Das, was der IS verkörpere, sei einzigartig.
An extremely brutal organization, so brutal in fact that it actually repelled the leadership of Al-Qaeda.
Eine Organisation, die so brutal vorgehe, dass selbst Al-Qaeda auf Distanz gehe und die anders als das alte islamistische Terrornetzwerk mit großem militärischem Sachverstand ausgestattet sei.
A violent jihadist extremist organization. That had been very significantly enabled.
Dank den alten Anhängen von Diktator Saddam Hussein, dessen frühere Militärstrategen und Kommandeure sind zu den Islamisten übergelaufen. Die IS-Führung sei daher kompetent und hervorragend organisiert.
They've got a very effective organizational model with a central Shura Council.
So gut, dass selbst die mehrfach behauptete Ausschaltung ihres Anführers, des selbsternannten Kalifen Abu Bakr al-Baghdadi, den IS nicht kopflos zurückließe. Der IS funktioniere wie eine Mischung aus einem multinationalen Konzern und einer Regierung. Militärisch geschickt, ideologisch fundiert, ökonomisch abgesichert und administrativ bewandert, kurz ein sehr ernstzunehmender Gegner. Dazu komme eine eindrückliche Flexibilität. Der IS verhalte sich wie ein Ballon, presse man ihn an einer Stelle zusammen, dehne er sich anderswo aus.
It's a bit like a balloon. You squeeze it in one place, it simply expands somewhere else.
Und der IS sei propagandistisch raffiniert und seinen Gegnern stets eine Nasenlänge voraus. In der inzwischen großen Welt des islamischen Extremismus sei der IS die bisher größte Erfolgsgeschichte. Erfolg zeugt Erfolg und deshalb schlössen sich von Libyen über Nigeria bis Asien Terrorzellen dem IS an. Und er könne mehr freiwillige Kämpfer aus aller Welt rekrutieren als je zuvor eine islamistische Terrororganisation. Rund 25'000 sind es, bisher.
Estimates of the number of foreign fighters that have gone to Islamic State.
Nigel Ingster hält die bisherigen Militärschläge gegen den IS nicht für überflüssig, doch ob schon sogar die Erzfeinde USA und Iran heimlich zusammenspannten, gelinge ihnen kein Sieg. Zumal die sektiererisch-schiitische irakische Regierung es immer noch versäume, auch Sunniten und Kurden zu integrieren. Und auch weil in Syrien eine valable Alternative fehle. Weder seien das andere islamistische Gruppen noch das Assad-Regime. Dieses habe sich zwar länger gehalten, als fast alle meinten, doch jetzt gehe ihm buchstäblich das kämpfende Personal aus.
They are running into one problem now, which really does call into question their long-term survivability, and that is that they are.
Noch fehlt also ein Rezept gegen den IS vor Ort und auch gegen die kampferprobten IS-Kämpfer, die irgendwann in ihre Heimat zurückkehren und dort Terroranschläge verüben werden. Auch gegen sie wird der G7-Gipfel keines präsentieren können. Das Hauptproblem: aufgrund der enormen Zahl dschihadistischer Kämpfer sei deren lückenlose Überwachung unmöglich. Ganz aussichtslos sei das für afrikanische, nahöstliche und asiatische Länder. Ihnen fehlten die geheimdienstlichen und polizeilichen Fähigkeiten des Westens. Aber von dort stammten die allermeisten Dschihadismus-Touristen. Nigel Ingster will nicht dramatisieren, aber er sagt deutlich: es gibt gute Gründe, sich Sorgen zu machen.
Einst zurten im Emmental die Spinnräder und machten aus Flachs Leinen für Handtücher oder Hemden. Doch seit Jahrzehnten klappern die Webrahmen nicht mehr. Es ist still geworden um das einstige Traditionsgewerbe. Seit dem Siegeszug der Baumwolle und seit die Kleider für die Massen in Billiglohnländern produziert werden. Nun will eine Handvoll Idealisten den Flachs aus dem Emmental wieder groß herausbringen. Und das nicht etwa nur aus Nostalgie. Michael Sali.
Außerhalb des Emmentaler 200-Seelendorfs Wiladingen liegt eine Hektare Flachs, anderthalb Fußballfelder groß. Hellgrüne Halme wiegen sich im Wind, angepflanzt von Bauer Adrian Brücker in unzähligen schnurgeraden Reihen.
Wenn man exakt tut, schaffen, kann man auch viel exakter die Reihen ablegen hinterher. Wir reissen dann ausreißen und wird dann sehr exakt hinterher abgelegt. Und das ist eigentlich auch der Schlüssel dazu, dass wir auch sehr hochqualitative Fasern bekommen.
Genauigkeit ist das A und O beim aufwendigen Flachsanbau. Nach der Ernte müssen die Halme tagelang liegend trocknen, damit sich die Fasern von den Stängeln lösen können. Ein Verfahren, das alten Emmentalern durchaus noch geläufig ist, sagt Brücker.
Wir haben noch nach wie vor die Geräte alle da im Speicher, wo man früher hat die Stroh gebrochen hat, wenn man es von Hang machen würde. Wir haben die Herausforderung gereizt, dass man das auch auf industrieller Art und Weise umsetzen hier.
Bauer Brücker ließ sich wieder für den Flachs begeistern, auch wenn die Verarbeitung zu Garn aus Kapazitätsgründen noch immer in ausländischen Anlagen gemacht werden muss. Wegen den kleinen Mengen rechnet sich hierzulande noch keine Fabrik. Überzeugt haben ihn eine Handvoll Idealisten, die seit gut 5 Jahren der Naturfaser aus der Schweiz wieder eine Chance geben wollen. Anfänglich ohne jeglichen Kredit, sagt Projektleiter Hans Haslebacher.
Als wir angefangen haben, haben wir auch mit Textilern geredet und die haben uns ausgelacht und gesagt, jetzt wollt ihr etwas, das man vor 20, 30 Jahren hat runtergefahren hat, wieder hochfahren.
Mittlerweile sind aus einer Hektare Flachs über 5 geworden. 3 weitere Bauern aus der Gegend sind dazugekommen. Flachs gedeiht also, wenn auch noch in sehr kleinem Umfang. Pionierarbeit, noch längst nicht profitabel. Triebfeder für das Aufblühen der alten Kultur ist die Idee der Nachhaltigkeit.
Jetzt will ich nicht mehr das T-Shirt, das aus Fernost kommt, das ich nicht einmal so recht weiss. Ist das mit Kinderarbeit oder auf welche Geissart nur, dass das entstanden ist, sondern ich will etwas, das ich weiss, das ist hier entstanden, wo ich eigentlich die Wertschöpfungskette sogar anschauen kann.
Sagt Haslebacher, der für die IG Flachs die Werbetrommel rührt. Er hat zum Beispiel bei Stefan Hirt angeklopft von der Burgdorfer Leinenweberei Schwob.
Dadurch, dass die Bauern im Emmental die Initiative ergriffen haben, war ein bisschen der Kick gewesen, dass man überhaupt weiterdenkt und sagt, okay, ja, da können wir etwas machen mit dem.
Handtücher, Servietten oder Tischläufe aus heimischem Flachs. Die Weberei hat erste Stücke hergestellt und will nun Emmentaler Gastronomen davon überzeugen.
Wenn ich die Servietten bei einem Nachtessen an die Lippen führe, die Hände dran abputze, merke ich, wow, das ist eine Qualität. Und ich glaube, das ist es nachher am Schluss, was ausmacht. Und wenn ich noch ein Etikettchen sehe, das dran ist mit dem Schweizer Kreuz, dann glaube ich, gibt das schon einen logischen Schritt für einen Gast, dass er sagt, jetzt habe ich es verstanden, der Gastgeber legt Wert auf die Schweizer Qualität.
Die Ernte von 5 Hektaren Flachs gibt noch keine Masse. Einheimische Leinen werden immer ein Nischenprodukt bleiben, im Premium-Bereich. Der hohe Preis ist der Knackpunkt, sagt Flachs-Promotor Hans Haslebacher.
Wenn man eine gute Geschichte daraus macht, dann ist der Konsument auch bereit, etwas mehr zu zahlen.
Der Markt für traditionelle Textilien aus einheimischem Flachs ist sehr klein, heißt es auch beim Schweizerischen Textilverband. Aber jene Kunden, die bei einem edlen Leinenhemd oder bei feiner Tischwäsche Nachhaltigkeit und Swissness schätzten, die gute Geschichte also, würden langsam mehr.
Michael Sali über Edles aus dem Emmental. Seit mehr als einem Monat herrscht im ostafrikanischen Kleinstaat Burundi der Ausnahmezustand. Ende April hat Präsident Pierre Nkurunziza angekündigt, für eine dritte Amtszeit zu kandidieren. Doch das widerspricht der Verfassung. Seither wird das Land von Massenprotesten erschüttert. Ein Militärputsch ist gescheitert. Die Wahlen, die für heute geplant waren, wurden verschoben. Auch für die Medien in Burundi ist das gegenwärtige Chaos einschneidend. Die privaten Radiostationen sind zerstört und die staatlichen Medien üben Zensur. Eine Reportage von Afrika-Korrespondent Patrick Wülser.
Ein schwarzes Haus an der Rue de la Liberté im Stadtzentrum von Bujumbura. Noch vor einer Woche war es blau. Dazwischen liegen ein Militärputsch und die Explosion einer Granate. Im Blauen Haus sendete das unabhängige Radio Bonisa. Einen Tag nach dem gescheiterten Regierungssturz wurde es abgeschaltet. Der Sender sei von der Polizei gestürmt worden, erzählte Chefredaktor Leo Masengo.
Sie haben zuerst eine Granate geworfen. Darauf sind 100 Polizisten in unser Studio eingedrungen. Sie behaupteten, sie seien auf der Suche nach Putschisten. Als sie niemanden gefunden hatten, zwangen sie uns mit vorgehaltener Waffe, das Studio zu verlassen. Jeder Widerstand wäre zwecklos gewesen.
Unten auf der Straße hörten die Journalisten dann Explosionen und Schüsse. Es waren die Begleitgeräusche der mutwilligen Zerstörung von Radio Bonisa. Vor der Eingangstüre des Studios stehen heute zwei bewaffnete Polizisten. Bonisa heißt in der lokalen Sprache Kirundi Erhellung oder Licht. Am 14. Mai wurde das Licht definitiv abgeschaltet. Nicht nur hier, einen Monat vor den Wahlen in Burundi wurden alle privaten Radiostationen in der Hauptstadt zerstört.
Wir sind überzeugt, dass dieses kriminelle Vorgehen gegen die freien Radios im Land klar mit den bevorstehenden Wahlen zusammenhängt. Bei uns hatte die Opposition die Gelegenheit, ihren Standpunkt zu vertreten. Das staatliche Radio ist ein Resonanzkasten der Macht. Der Freiraum der Opposition sollte auf diese Weise beseitigt werden.
Eine politische Debatte ist in Burundi nicht mehr möglich. Das Land befindet sich im Ausnahmezustand. Die Schulen sind geschlossen, in regelmäßigen Abständen explodieren in der Innenstadt Sprengsätze, Politiker werden ermordet, doch am staatlichen Radio ist von dem wenig bis nichts zu hören.
Banana doesn't only make a living to Minani, but also to young.
Am Tag, als die Polizei drei Demonstranten erschossen hatte, sendete das staatliche Radio Burundi um 18 Uhr Kochrezepte für Bananensalat, Bananensuppe und Bananenbrei. Rezepte gegen die aktuelle Krise sind keine zu hören, schon gar nicht die Wahrheit. Das ist auch nicht möglich. Mit der Zerstörung der Radiostationen wurden auf einen Schlag gegen 200 Journalisten arbeitslos. Viele haben das Land aus Angst verlassen. Mit gutem Grund, wie der Fall des Radiojournalisten Jean-Baptiste zeigt. Er unterhielt sich vor einigen Tagen auf dem Heimweg mit einem Oppositionspolitiker. Heute liegt er im Spital.
Hallo, en cours de route.
Wir haben vielleicht 6 Minuten miteinander gesprochen, als hinter uns ein Wagen auftauchte. Der Wagen fuhr langsam vorbei, kehrte um und plötzlich wurde aus dem Auto auf uns geschossen. Der Politiker und sein Leibwächter starben noch auf der Straße. Ich erlitt einen Durchschuss knapp am Herz vorbei.
Wenn das einzige Radio im Land Bananenrezepte sendet, anstelle von Nachrichten, ist die Informationslage in einem Land konfus. Auch an diesem Morgen. Unweit der Rue de la Liberté im Regierungsgebäude verkündet der Präsident der Wahlkommission, die Medienfreiheit sei garantiert. Alle Journalisten könnten ihrer Arbeit ungehindert nachgehen, die privaten Radiostationen könnten ihren Betrieb wieder aufnehmen.
Ich habe den Eindruck, dass es viele positive Signale gibt, dass sich die Meinungsfreiheit in Burundi immer besser entwickelt. Bald wird das Land wieder genug stabil sein, dass die Bürger Burundis freie und faire Wahlen abhalten können. Die Ostafrikanische Gemeinschaft wird uns dabei unterstützen.
And we are supported by neighboring countries, East African community mainly.
Wenn Kochrezepte und Sportresultate gemeint sind, dann ist die Bevölkerung tatsächlich gut informiert. Man neigt dem Mitglied der Regierungspartei sogar zu glauben, dass der Präsident damit zufrieden sei. Es heißt, der 51-jährige Sportlehrer lese nicht gerne Zeitungen und Bücher. Er sei weniger im Büro als beim Training seines eigenen Fußballclubs zu treffen. Der präsidiale Verein heißt FC Halleluja.
Patrick Wülser. Mit ihm sprechen wir gleich ausführlicher über die Situation in Burundi. Er ist unser Gast im Tagesgespräch im 1. und 4. nach den Schlagzeilen mit Thomas Fuchs.
Der rumänische Staatspräsident Klaus Iohannis hat Ministerpräsident Victor Ponta zum Rücktritt aufgefordert. Grund ist eine Strafuntersuchung gegen Ponta. Ihm wird vorgeworfen, er habe während seiner früheren Tätigkeit als Anwalt Akten gefälscht und Geld gewaschen und sei an Steuerhinterziehung beteiligt gewesen. Der Bundesrat hält daran fest, Zigarettenwerbung in Zeitungen, im Kino und auf Plakaten im öffentlichen Raum soll verboten werden, um die Jugend besser zu schützen. Wirtschaftsverbände und bürgerliche Parteien sagen, das sei ein Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit. Und als erster Kanton erlaubt es Zürich, dass Apothekerinnen und Apotheker gewisse Impfungen vornehmen können gegen Grippe und die von Zecken übertragene Frühsommer-Meningo-Enzephalitis. Laut dem Zürcher Regierungsrat kann das neue Angebot dazu beitragen, die Impfungsrate zu erhöhen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.